Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Aktionsplan AMTS Teil 1. Am 1. April wurde der 6. Aktionsplan Arzneimitteltherapiesicherheit veröffentlicht. Das war Anlass für Klaus Reinhardt und mich, mit der Vorsitzenden der Koordinierungsgruppe AMTS, Petra Thürmann, über dieses wichtige Thema zu sprechen. Dies ist der erste Teil unseres Gesprächs.
Frau Thürmann, Ihr Lebenslauf, der war so lange, da hätte ich ein eigenes Studium gebraucht, aber ich habe mir aufgeschrieben, Sie sind klinische Pharmakologin, Direktorin des Philipp-Klee-Instituts für Pharmakologie. Sie lehren klinische Pharmakologie an der Uni Witten-Herdecke und Sie sind seit 20 Jahren in der Arzneimittelkommission. Und Klaus Reinhardt und ich, wir freuen uns wahnsinnig, dass Sie dabei sind bei Sprechende Medizin. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr.
Ja, herzlich willkommen auch meinerseits.
Also, jetzt gibt es Menschen, die bestimmt jetzt zuhören und denken, boah, ein spannender Gast. Jetzt wollen wir erstmal den Grundkurs abfrühstücken. Also, was macht überhaupt eine klinische Pharmakologin?
Ja, klinische Pharmakologen sind Fachärztinnen und Fachärzte, eine sehr seltene Spezies und ständig vom Aussterben bedroht, weil es auch nur so sehr wenige Fortbildungsstätten gibt dafür. Im Prinzip machen wir von der Grundlagenpharmakologie, die gehört zu unserer Ausbildung dazu, aber auch sehr viel Klinik. Die meisten von uns haben 2-3 Jahre meistens innere Medizin, Pädiatrie oder Neurologie gemacht. Und dann sind wir im Prinzip die einzigen Fachärzte, die lernen, wie klinische Forschung mit neuen Arzneimitteln funktioniert. Also von der Rattendosis, sag ich mal, bis hin zur Erstanwendung am Menschen, aber dann auch bis ganz hinten zum Ende. Wie finde ich Nebenwirkungen? Wie kann ich die vielleicht vorhersagen? Heutzutage natürlich auch schon mit KI. Wie kann ich Dinge übertragen? Oder wie kann ich überhaupt mir ausdenken, ob irgendein Medikament auch in der Muttermilch landet? Und natürlich auch, wie vertragen sich 10 Medikamente miteinander? Das ist tatsächlich unser Spezialgebiet. Das ist eine Facharztausbildung, die macht man fast nur an Universitäten und ganz wenigen, ich sag mal, normalen Krankenhäusern in Deutschland.
Und Herr Reinhardt, jetzt muss ich ja sagen, das ist ja doch eine spannende und relevante Disziplin. Wir sprechen gleich über Arzneimittelsicherheit. Da sind klinische Pharmakologen natürlich einfach die Expertinnen und Experten. Gibt es noch andere Bereiche in der Medizin, wo man sagt, das ist für mich als Nichtmediziner wahnsinnig spannend und ultra relevant und trotzdem, Sie haben gerade gesagt, Frau Thürmann ist vom Aussterben bedroht?
Ja, vielleicht eine ganz kleine Verbesserung fortüber, nicht weil ich so pingelig sein möchte, nur weil es trotzdem nicht ganz unwichtig ist. Das ist eine Weiterbildung, keine Fortbildung. Fortbildung ist ja etwas, weiß Frau Thürmann auch, im Gespräch geht es einmal durcheinander. Der Facharzterwerb ist die Weiterbildung nach der Ausbildung, das ist das Studium. Und dann ist man fertiger Facharzt oder Fachärztin und dann bildet man sich fort, um in seinem Fach, was man in der Weiterbildung erlernt hat, up-to-date zu sein. Und dafür ist die Kammerwelt ja zuständig und darum bin ich jetzt diesmal so pingelig, was blöd wirkt, aber gar nicht so gemeint ist.
Dann erzählen Sie doch mal, wie sind Sie denn zu dem Bereich gekommen? Stand da jemand mit einem Pappschild, wo drauf stand, aussterbende Disziplin?
Nein, definitiv nicht. Ich würde auch nie behaupten, ich gebe das auch immer ganz ehrlich zu, Pharmakologie und klinische Pharmakologie waren auch nicht meine Lieblingsfächer im Studium. Aber auf der Suche nach einer Doktorarbeit habe ich da einfach ein ganz tolles Thema gefunden und an der Frankfurter Uni ein super Institut, lauter nette Kolleginnen und Kollegen und ein Chef, der, nachdem ich also endlich meinen Doktortitel hatte, nichts Besseres im Kopf hatte als du musst dich auch noch habilitieren, meinte. Also das waren einfach so tolle Rahmenbedingungen und ich habe in dem Fach gemerkt, Arzneimittel ist halt doch was, was alle anderen Fächer auch berührt, von der Allgemeinmedizin bis zur hochspezialisierten Intensivmedizin. Und ich habe mit so vielen anderen Fachkolleginnen und Kollegen zu tun gehabt. Und das finde ich halt so total spannend, auch bei mir in der Klinik. Mhm. Da spreche ich mal mit dem Onkologen oder der Intensivmedizinerin. Jeder hat eine andere Perspektive und erwartet aber auch, dass ich nicht nur den Teil Medikament im Kopf habe, sondern auch noch einen Teil ihre Diagnostik verstehe. Und das macht das halt total breit.
Sie haben es lieben gelernt und sind wahrscheinlich auch sehr gut gewesen. Das sind beides ja Faktoren, weswegen man dann in einer Disziplin bleibt.
Oder erfolgreich wird.
Und erfolgreich wird, auf jeden Fall. Und Herr Reinhardt, jetzt kommen wir zu der Frage zurück. Ja. Also so ein, aus meiner Sicht, der Nichtmediziner spricht hier natürlich, ja, aber nicht nur relevant, sondern eben auch hochspannendes Fach. Und es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viel Nachwuchs, der sich in der Tür drängelt sozusagen.
Also
ist das einzigartig hier bei der Disziplin?
Ja, das ist ein bisschen einzig, ja, nicht ganz, aber schon ein bisschen. Das liegt auch vielleicht ein bisschen daran. Also einmal muss man aber feststellen, der Pharmakologe, der klinische Pharmakologe ist Arzt oder Ärztin und übt den ärztlichen Beruf aus und ist der eigentliche oder die eigentliche Expertin im Wissen darum, was tun Arzneimittel wirklich im klinischen Bezug. Was tun sie auch theoretisch oder physiologisch und biochemisch? Und was tun sie untereinander? Und diese Kompetenz ist nicht bei den Pharmazeuten. Mhm. Mhm. Das wird meistens durcheinander geworfen. Und die Pharmazeuten...
Auch von den Pharmazeuten übrigens.
So ist es. Und erst recht von denen, die über Strukturentscheidungen im Gesundheitswesen zu befinden haben. Also der Apotheker hat seine Berechtigung, aber das Fach ist eben nicht bezogen, das was Frau Thümer gerade gesagt hat, auf eine bestimmte Erkrankung, ein bestimmtes Organ in der Medizin oder Augenheilkunde oder Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, was auch immer. Es ist ein Querschnittsfach oder etwas, was alle Fächer berührt, in denen Medikamente und Pharmaka eingesetzt werden. Und darum ist es auch nicht dann an dieser Stelle, jedenfalls so wie unsere Facharztweiterbildung gewachsen sind, sich entwickelt haben, nicht abschließend entscheidend, sondern es ist beratend und immer interagierend. Ein bisschen wie die Radiologen. Die müssen auch alle klinischen Fächer beraten. Und wissen unglaublich viel aus der Differentialdiagnostik und aus diesen Fächern, sind aber nie diejenigen, die die Entscheidung fällen, ja oder nein, dies oder jenes. Und insofern ist es auch ein bisschen anderes Bild vom Arzt sein oder Ärztin sein, als man das klassischerweise vielleicht hat. Das könnte, das ist meine Vermutung, ein Grund dafür sein, dass es nicht jedem gleich einfällt, wenn er mit dem Medizinstudium fertig ist und nach einer Weiterbildungsdisziplin sucht. Und dann hängt es eben häufig dann eben von persönlichen Erfahrungen ab, die man hat, oder Menschen, die man trifft und die einen für irgendetwas begeistern. Und da es nicht so viele Pharmakologinnen und Pharmakologen gibt, ist die Chance, dass man welche trifft, auch nicht so groß. Also das, glaube ich,
ja, klar.
Hat so, also zieht eines andere nach sich.
Ja. Und Frau Thümer, wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen dieser vielfältige Einblick auch in andere Disziplinen, diese Zusammenarbeit mit anderen Bereichen und auch die Beratungsfunktion, das scheint ja was zu sein, was Ihnen sehr ans Herz gewachsen ist, was Ihnen Spaß macht.
Ja, auf alle Fälle. Und auch wie Herr Reinhardt das gerade gesagt hat, ja, ich bin nicht diejenige, die die Letztentscheidung trifft, aber ich versuche natürlich, die Kollegen so gut wie ich überhaupt irgendwie kann zu beraten. Und das Tolle ist halt, dass ich bei jeder Beratung auch wieder ein Stück von der anderen Disziplin mitlerne. Und das ist halt natürlich schwierig, das so im Studium den Studis zu vermitteln. Und das andere ist, Herr Reinhardt, ich glaube, die meisten studieren doch noch Medizin, weil sie hinterher wirklich was mit Patienten zu tun haben wollen. Und dann kommt ihnen dann halt klinische Pharmakologie etwas zu theoretisch rüber, weil halt manche klinischen Pharmakologen sehr in der Klinik sind und manche doch sehr theoretisch sind. Und deswegen, ich glaube, diese klinischen Vorbilder, sag ich mal, die fehlen tatsächlich. Und deswegen ist das erstmal nach dem Studium, da will man mal hands-on und echte Patienten sehen und wirklich auch jemanden echt helfen. Und das ist klinische Pharmakologie halt erstmal nicht.
Wobei das lustig ist, Frau Thürmann, Sie haben mir ja im Vorgespräch was gesagt, was ich ganz toll finde. Und das werde ich jetzt gleich mal Herrn Reinhardt sozusagen weitererzählen. Dann kann er sich mal dazu äußern, weil Frau Thürmann sagte, viele Mediziner werden also Ärztin, werden Arzt, kommen aus dem Studium aus und dann sind sie ganz überrascht, oh, ich muss ja doch dauernd was verordnen. Also vielleicht hätte ich in Sachen Pharmakologie doch vielleicht noch ein bisschen mehr aufpassen sollen. Ist Ihnen das auch so gegangen?
Nee, ich habe gerne Pharmakologie gemacht, wenn ich das ehrlich sagen darf. Das ist jetzt reiner Zufall, aber mich hat das fasziniert und fand das sehr spannend, weil es war dann während des Studiums, in dem man ja nicht schon mit dem Skalpell oder irgendwelchem chirurgischen Instrument unterwegs war, höchstens zuschauend, bestenfalls. Aber das mit den Medikamenten lag einem schon so ein bisschen näher, dass man, das könnte schon bald kommen. Und dann war das irgendwie auch spannend. Nur
waren Ihre Eltern auch Hausärzte.
Ja, da haben Sie viel mitbekommen, ne? So ist es vielleicht auch damit was zu tun. Und das war schon irgendwie, ich meine, man kann ja Dolles anrichten mit Medikamenten. Das ist ja schon auch eindrucksvoll, was man da so macht. Wenn man jemand, was ich, einen Beta-Blocker spritzt, man guckt so langsam zu, wie die Herzfrequenz sich absenkt oder jemand ein Antiarrhythmikum intravenös verabreicht bekommt auf der Intensivstation. Man sieht, dass die Rhythmusstörungen verschwinden oder was auch immer. Also das finde ich schon spannend. Man kann sich selber beobachten, wenn man Wadenkrämpfe hat, nachdem man Sport im Sommer getrieben und viel geschwitzt hat und liegt nachts im Bett und kann nicht schlafen, weil die Wade sowas von wehtut. Man geht dann ins Badezimmer und nimmt so ein kleines Beutelchen Magnesiumgranulat. Da kann man feststellen, wie in wenigen Sekunden die Kampfbereitschaft auf Null gesetzt wird oder jedenfalls verschwindet. Das finde ich schon eindrucksvoll zu sehen, wie man mit Substanzen im Körper doch alles Mögliche anrichten kann. Also mich hat das sehr interessiert. Dann hat mir Spaß gemacht. Bis gerne,
Stück. Ja, sehr gut. Das hätten Sie mal dem Winston Churchill erzählen sollen. Dann hätte der seine Devise No Sports vielleicht aufgegeben, das mit dem Magnesium.
Aber jetzt. Er hat nur andere Dinge getan, die den Magnesiummangel befördert haben.
Okay. Frau Thürmann, ich habe, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Jahr nachdem Sie Mitglied der Arzneimittelkommission geworden sind, hat das Bundesgesundheitsministerium den ersten Aktionsplan zur Verbesserung der Arzneimitteltherapiesicherheit in Deutschland. Es gibt eine schöne Abkürzung, Aktionsplan AMTS, das wird uns noch sehr helfen in diesem Podcast veröffentlicht. Das kann jetzt aber kein Zufall gewesen sein, oder?
Ja, dazu kann ich mich jetzt nicht äußern, weil ich war ja vor meiner Ernennung nicht in der Arzneimittelkommission. Aber ja, tatsächlich in der Vor- und Frühgeschichte der AMTS war ich tatsächlich auch mit involviert. Das war sehr spannend und vielleicht wissen das auch viele heute gar nicht mehr. Vor praktisch den Aktionsplänen haben ja alle nur immer an Arzneimittelsicherheit gedacht, also ohne das Wort Therapie in der Mitte. Und man hat immer so gedacht, Medikamente haben halt Nebenwirkungen und so ist das halt. Und so war auch damals das Bundesgesundheitsministerium hat immer auf die Pharmakovigilanz und die Nebenwirkungsberichte der Bundesoberbehörde und der AKDE geschaut und hat eigentlich damals noch gar nicht geguckt, wie viele dieser Nebenwirkungen wären vielleicht vermeidbar, weil da irgendwas bei der Abgabe, der Verordnung, der Einnahme irgendwo schiefgelaufen ist. Also man hat immer nur hinten die Ereignisse angeguckt und hat gesagt, das ist eine Nebenwirkung. Und das war halt sehr interessant, den Prozess auch tatsächlich mit dem Ministerium zu entwickeln. Und das fand ich wirklich total spannend. Plötzlich ging es weg von der reinen Pharmakologie tatsächlich hin zu Prozessen, zu Kommunikation, aber auch zu besonderen Merkmalen, wie auch immer. Und das war eigentlich tatsächlich dann der Ursprung, wo das Ministerium auch erkannt hat, es ist nicht nur das B-Pharm, das irgendwelche komischen, seltenen Nebenwirkungen sammelt, sondern etwa die Hälfte von dem, was passiert, was wir heute oder damals als Nebenwirkungen betrachtet haben, da könnte man wirklich was dran drehen.
Also das heißt, im Prinzip hat man, würde ich jetzt mal laienhaft sagen, angefangen auf den menschlichen Faktor zu schauen. Weil das eine ist das Medikament, wenn ich es perfekt einnehme zu den richtigen Zeiten, so wie verschrieben, so wie erforscht und ich bin nicht einer von seltenen Kandidaten für Nebenwirkungen, dann funktioniert's. Und dann kommen die Leute, die... Da kann man als Arzt mal was Falsches verordnen. Man kann als Patient das zu wenig oder zu viel nehmen. Im Schrank kann jemand was verwechseln in der Klinik. All das ist möglich. Das machen wir also erst seit 20 Jahren, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, strukturiert und systematisiert tatsächlich.
Wow. Ich hatte hier eine Frage aufgeschrieben. Wie war das denn davor? Dann war das ja nicht, aber so richtig wild
West wird
das ja nicht
davon,
gewesen sein. Aber ist
davor
was eben
ging doch. Man davon aus, dass man alles wusste, alles richtig machte. Und wenn der Arzt oder die Ärztin den Patienten sagt, sie müssen das so und so nehmen, dann tat er das einfach auch. Also ich glaube, man war ziemlich gut, glaube ich, unterwegs. Eigentlich erstaunlich, wie lange.
Ja,
das ist tatsächlich so. Und ich meine, aus der hausärztlichen Funktion und Tätigkeit erlebt man das ja häufig. Man erlebt es dann eben auch bei Menschen, die hochbetagt sind, die kognitive Einbußen haben, bei denen einfach auch die Gedächtnisfähigkeiten unter Umständen beeinträchtigt sind. Und dann weiß man, mit welchen Risiken das auch dann verbunden ist. Und das hat sich natürlich auch in den letzten 20, 30 Jahren die Einsicht da hinein einfach durch die Menge und Vielzahl solcher Situationen in dem Umfang, in der Häufigkeit früher nicht existierten, einfach auch entwickelt. Ne? Und insofern hat man, glaube ich, auch die Notwendigkeit von strukturellen, systemischen und systematischen Maßnahmen dann erkannt und ist das dann im Rahmen der verschiedensten AMTS-Initiativen auch angegangen.
Ich finde das irre. Also ich habe auch gelesen, am 1. April, kein April-Scherz, wurde jetzt der 6. Aktionsplan AMTS veröffentlicht für den Zeitraum von jetzt bis 2029. Das heißt aber, 5 umgesetzte Aktionspläne gab es schon und trotzdem eine Schockerzahl. 250.000 Krankenhauseinweisungen pro Jahr stehen mit vermeidbaren Medikationsfehlern in Verbindung. Nach 20 Jahren Aktionsplan AMTS immer noch.
Da tue ich mich ein bisschen schwer mit solchen Zahlen, wenn ich ehrlich
sage. Ich hatte das gehofft.
Ja, das ist eine totale Schätzometrie.
Dankeschön.
Totale Schätzometrie.
Aha.
Definitiv.
Ja, gut.
Ja. Von manchen, es gibt auch Organisationen, die das ein bisschen politisch aufbauschen. Ich habe sie, glaube ich, hier auch irgendwo gesehen und auch sofort überlesen. Ich glaube schon, dass es mehr Fälle sind, als wir denken oder als wir wissen, davon bin ich ziemlich fest überzeugt. Frau Thürmann hat ja gerade eben auch festgestellt, dass wir im Rahmen von AMTS und ja systematischer Pharmakologie festgestellt haben, dass manches, was wir früher als Nebenwirkung des Medikaments angesehen haben, eigentlich Interaktionen von Medikamenten waren oder aber auch Einnahmefehler oder andere Medikationsfehler, die sich wie auch immer entwickelt hatten. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen. Und dass darunter auch schwere Verläufe sind, Situationen sind, die, ich kann mich auch persönlich an Fälle erinnern, was ich durch sprechende Medikamente, diuretische Medikamente, Hyponatremie mit erheblichen Veränderungen in der Vigilanz und in der zerebralen Fähigkeit von älteren hochbetagten Patienten, sind so Dinge, die mir jetzt spontan so einfallen, als eine medikamentöse, unerwünschte Wirkung, die wir durch zunächst mal auch wohlgemeintes und auch durchaus indiziertes ärztliches Verordnen ausgelöst hatten, wo man eine Weile gebraucht hat, um sowas zu erkennen. Also das hat eine große Bedeutung, aber diese Zahlen und das riesige Gefährdungspotenzial durch solche geschätzten Zahlen zu untermauern, das liegt mir nicht so.
Das finde ich super. Also Frau Thürmann, Sie dürfen die Zahl jetzt bitte auch mit Ihrer Fachkenntnis noch mal ein bisschen ins rechte Licht setzen, oder?
Ja, also das ist tatsächlich wirklich sehr, sehr schwierig zu sagen. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Gerade das, was Herr Reinhardt gesagt hat, jemand bekommt mit einer völlig korrekten Indikation ein Diuretikum und es ist Hochsommer, die Person schwitzt und trinkt nicht und kommt dann exsikiert, delirant in die Klinik und es kann man dann wieder beheben. Und im Prinzip war das eine Nebenwirkung von dem Diuretikum. Und hätte die Patientin getrunken oder vielleicht hätte man ihr vorher sagen müssen, du musst bei Hitze nur die halbe Dosis nehmen, was auch immer, dann wäre das prinzipiell vermeidbar. Und dann ist natürlich die Frage, wenn ich jetzt unabhängig sozusagen mich hinsetze und sage, ist diese Nebenwirkung vermeidbar, dann kann ich sagen, ja, ist im Prinzip vermeidbar. Und dann fällt das sofort, wird das in das Fehlertöpfchen reinsortiert. Und dann habe ich relativ viele vermeidbare Krankenhausaufnahmen. Wenn ich aber sage, naja, eigentlich, wer hätte da jetzt irgendwo hinrennen sollen und verhindern sollen, dass die Frau nichts trinkt? Oder hätte man die einen Tag, bevor sie austrocknet, zum Hausarzt schicken sollen, damit er sie sieht? Oder hätte der einen Hausbesuch machen sollen? Das ist ja alles nicht praktikabel. Also wir haben das mal sehr, sehr akribisch bei über 6000 Krankenhausaufnahmen im Zusammenhang mit Arzneimitteln versucht zu analysieren. Und da kam dann immer so eine 50-50-Geschichte raus. Vielleicht hätte man das vorher abmildern können, wenn einer irgendwo einen Blutdruck gemessen hätte oder irgendwas noch gefragt hätte, was aber häufig in der Realität einfach auch nicht machbar ist. Also deswegen diese Zahlen, ja, die stehen im Raum, mit denen müssen wir uns auseinandersetzen, aber im Prinzip ist das eine sehr große Ermessenssache.
Also es ist einfach multifaktoriell und man kann nicht deswegen keine Medikamente geben, so verstehe ich das jetzt.
Zum Beispiel, es ist auch nicht bedingt durch einen Medikationsfehler, also eine Fehlindikation oder Fehldosierung, sondern es ist im Wesentlichen bedingt durch andere situative Momente, die man in Teilen auch abfangen kann, aber eben nicht immer ganz. Und insofern ist es dann bei dem Aspekt vermeidbar oder nicht vermeidbar eine Einschätzungsfrage. Und auch eine Frage des Aufwands, den man betreiben kann, um etwas zu vermeiden.
Aber Herr Reinhardt, da haben Sie gerade was total Wichtiges gesagt, was uns ja in die Zukunft führt. Wenn die ältere Dame vor Ihnen sitzt und Ihnen zufällig nicht sagt, dass sie letzte Woche beim Orthopäden war und jetzt dreimal täglich Diclofenac schluckt, dann wissen Sie es auch nicht. Und das waren halt auch ganz häufig die Ursachen, dass es eine Wechselwirkung mit irgendwas gab, wovon der eine Arzt gar nicht wusste, dass Patient oder Patientin das auch noch irgendwie einnimmt. Und das, glaube ich, ist ja, wenn wir jetzt mal nicht nach hinten, sondern nach vorne schauen, das, was wir hoffen, wirklich in Zukunft vermeiden oder einen größeren Teil vermeiden zu können, dass man auf einen Blick eben eine Information hat, die wir häufig nicht hatten.
Unbedingt, das sehe ich als ganz große Chance und Möglichkeiten auch der elektronischen Patientenakte an der Stelle wirksam zu werden. Und dann kommt noch eins obendrauf, dass wir durch bessere Informationen, zum Beispiel durch so regelhafte Befüllen der elektronischen Patientenakte und der damit auch Möglichkeit des Einsehens des weiterbehandelnden oder daneben behandelnden Arztes einer anderen Disziplin zu sehen, was ist denn dort schon verordnet worden, was läuft dort schon an Medikation, einen immer höchst aktuellen, über alle Fachgruppen hinweggepflegten Medikationsplan oder Einnahmeplan ist sicherlich ein gutes Instrument, was hilft, eben solche Dinge tatsächlich zu vermeiden mit einem überschaubaren Aufwand. Da kommt der nächste Punkt der Selbstmedikation, von dem wir auch nichts wissen. Und wir haben ja eine ganz komische Situation, was Verschreibungspflichtigkeit von Medikamenten angeht. Ich sage mal, wir nehmen jetzt mal nicht Diclofenac, das ist in jeder Dosierung verschreibungspflichtig. Richtigerweise, weil das übrigens bei so hoher Dosierung bei älteren Menschen zur Niereninsuffizienz führt, wenn man nicht aufpasst und hier unter Umständen auch schon besteht. Also da muss man schon auch wirklich tatsächlich sehr aufpassen. Aber wir nehmen jetzt mal so ein Medikament wie Ibuprofen. Das ist in der 400 Milligramm Variante frei verkäuflich. Und da nimmt jemand dann 300, 400er oder auch 4 oder 5, ohne dass man es weiß. Und in der 600er ist es dann verschreibungspflichtig. So ganz logisch und sinnhaft ist das auch nicht. Und insofern gibt es die Möglichkeit, dass Menschen sich bestimmte Substanzen dann auch schon selber besorgen, einnehmen, weil sie das immer so gemacht haben, damit irgendwie auch zurechtgekommen sind. Und davon erfahren wir dann unter Umständen auch nichts. Mhm. Und verordnen dann daneben immer noch einmal eine Dosierung unter Umständen desselben Medikaments oder eines Verwandten oder auch interferierenden Medikamentes und wissen es gar nicht. Ja, also ich glaube, die Information ist das A und O an der Stelle. Und eben ein Ort, wo die Information möglichst zusammenfließt.
Und Sie haben völlig recht, Frau Thürmann, darüber wollen wir natürlich auch ausführlich sprechen, was Sie sich jetzt vorgenommen haben für die Zukunft, also was auch im jetzigen Aktionsplan AMTS drinsteht. Einer der Punkte, habe ich mir hier auch ganz dick aufgeschrieben sozusagen, ist Digitales. Und da wäre die Frage mit der elektronischen Patientenakte, der elektronischen Medikamentenliste, wird da vielleicht nicht alles, also wenn Leute Selbstmedikation betreiben, dann wird das nicht in der elektronischen Medikamentenliste stehen, aber sagen wir mal zumindest das, was verordnet wird von verschiedenen Ärzten und Fachärzten, wird die Situation denn besser werden in Zukunft?
Also da gehen wir natürlich davon aus, dass das auch dann tatsächlich in der EPA landet, beziehungsweise im digitalen Medikationsplan. Also einen Blick möchte ich nochmal zurückwagen. Klar. Vor ziemlich genau 10 Jahren, das war der erste Meilenstein eines der Aktionspläne, wurde nämlich ein Gesetz herausgebracht, dass jedem Bundesbürger, der mindestens 3 verordnete Arzneimittel täglich und regelmäßig einnimmt, ein Medikationsplan zusteht. Der war natürlich vor 10 Jahren noch in der ausgedruckten Variante häufig und mit Barcode und Einscannen. Das war nicht super praktikabel. Aber wir haben das, wie gesagt, das erste Produkt dieses Aktionsplans war tatsächlich dieser Bundesmedikationsplan, der damals eingeführt wurde. Und wir hatten damals natürlich auch noch die Vision, dass das relativ rasch alles digital funktioniert. Und wir sehen, 10 Jahre später stehen wir ungefähr da und machen uns Gedanken, wie das jetzt weitergeht. Aber diese Idee hatten wir vor 10 Jahren. Und wir haben es ja auch getestet in Modellregionen. Das war super. Einscannen, Barcode. Auch der Apotheker oder die Apothekerin konnte zum Beispiel was eintragen, sodass auch wirklich das Ibuprofen over the counter mal gesehen worden wäre, wenn. Und das war wirklich der größte Scherz an unseren Untersuchungen. Dieser Medikationsplan in DIN A4 Format wurde entweder gar nicht mitgetragen von den Patienten oder in einer zerknüttelten Form. Genau. Und ich habe noch die Fotos von einem Patienten, der wie so eine Art Origami-Falten entwickelt hat, wie man diesen DIN A4 Plan in eine Plastik-Scheckkarte reinbekommt, damit man genau. Ins Portemonnaie stecken
Ja, sowas kann. Erlebe ich immer ja, in der Praxis regelmäßig. Die holen das dann da raus, dann wird das vorsichtig auseinandergefaltet. Und die Faltstellen, die sind schon ganz brüchig über Jahre. Da muss man sehr vorsichtig mit umgehen, wie mit einem sozusagen Papyrus.
Verstehe. Ja? Da erkennt man noch, welches Medikament es war, aber nicht mehr in welcher Dosierung.
Ja, ja so ungefähr.
Wahnsinn. Aber jetzt mal ernsthaft.
Archäologische Fähigkeit muss man dann haben.
Also die Idee war ja gut. Jetzt habe ich da nämlich 2 Dinge mit. A, Umsetzung auf Papier schwierig, aber B, vielleicht auch, hat sich nicht durchgesetzt, gab nur Modellversuche, ist ja auch doof, ja. Also, weil ich das natürlich aus persönlicher Anschauung auch kenne. Ältere Verwandte, die ins Krankenhaus kommen und so, da können die noch so einen Medikamentenplan auch haben. Da muss man reingucken, dann muss das beachtet werden. Dann, wenn man die fragt, haben sie das Medikament heute auch schon genommen? Und die sagen ja, da muss man auch wissen, kann man dem vertrauen und so weiter. Aber da erzähle ich Ihnen ja nichts Neues und ich bin nur ein Mensch mit ein paar Verwandten und habe das schon erlebt.
Jetzt haben Sie gerade eine ganze Reihe von Konstellationen genannt, bei denen der Aspekt der Vermeidbarkeit sehr relativ bewertet werden
kann. Ja.
Naja, und Selbsterhebungen noch vor 1-2 Jahren haben ja gezeigt, dass höchstens 20% der Patienten, die in ein Krankenhaus kamen, irgendeine Art von Medikationsplan dabei hatten. Also zum Teil auch handgemalt. Aber das ist eben wirklich eine ganz große Bruchstelle. Also insofern hoffen wir natürlich, dass mit ja einem digitalen Plan und der EPA an der Stelle mehr Personen informiert werden können und dass das natürlich auch einfacher ist, wenn ein Patient mit seiner EPA ankommt und muss jetzt akut ins Krankenhaus, dann ist das da hoffentlich auf der EPA drauf und ich kann das auslesen und ich muss nicht den Hausarzt oder die Verwandten irgendwie alarmieren, bis ich im Krankenhaus weiß, was die derjenige eingenommen hat und ich habe es automatisch in meinem Krankenhausinformationssystem drin. Aber genau an der Stelle will ich Ihnen noch was sagen. Deswegen wollen wir, ist unser Punkt 1, zu untersuchen, wie funktioniert ein guter Prozess mit dem neuen digital gestützten Medikationsplan. Weil jetzt kann ich Ihnen nämlich sagen, was bei uns schon mittlerweile in der Klinik passiert. Wir freuen uns wie Schneekönige, wenn jemand mit so einer Angabe ankommt, packen das ganz schnell rein. Und dann war das aber vielleicht die Information von vor 3 Monaten. Und dann vergisst irgendjemand nachzufragen, war das noch aktuell? Weil kurz vor der Krankenhausaufnahme haben die doch wieder was anderes genommen. Und dann haben wir im Krankenhaussystem plötzlich was Falsches übernommen.
Wow.
Das auch, und genau das sind die Fallstricke, jetzt verlassen wir uns da drauf und das sind die Fallstricke, die wir jetzt untersuchen wollen und auch wirklich uns überlegen wollen, was muss genau an der Stelle passieren, wenn das jetzt jemand digital hat, weil digital bedeutet nicht sofort fehlerfrei.
Definitiv nicht. Und ich bringe jetzt nochmal ein Beispiel dazu. Vor etwa 1,5 Jahren, glaube ich, circa ist es her, hat es einen Fall gegeben in Westfalen, ich sage jetzt nicht wo, in welchen Krankenhäusern, aber nicht weit weg von meiner Heimatstadt. Da hat ein Patient, der wegen einer, keine Ahnung, glaube ich, chirurgischen Erkrankung auf der Intensivstation lag oder in der Klinik lag, ein Medikament bekommen wegen einer chronischen autoimmunologischen Erkrankung, das heißt Methotrexat. Dieses Medikament ist ursprünglich mal ein Chemotherapeutikum gewesen bei Tumorerkrankungen und wird heute angewandt in der Behandlung von bestimmten rheumatischen Erkrankungen. Das nimmt man üblicherweise einmal in der Woche. Eine Wochenstandarddosis, die auch ein bisschen abhängig ist von der Einstellung und so weiter. Und die nimmt man aber eben nur einmal in der Woche. Und das war bei der Übertragung in einen elektronischen Medikationsplan von einem noch etwas unbedarften Kollegen, jüngeren Kollegen wahrscheinlich, der irgendwie eine neue Wahl im Beruf, auf jeden Tag gestellt worden. Der Patient oder die Patientin auch so zunächst bekommen, verschlechterte sich dann aber im Zustand erheblich, dadurch bedingt. Das hat man nicht erkannt. Dann ist der Patient oder die Patientin verlegt worden in eine andere Klinik, aus dem Grunde, weil der Zustand sie verschlechtert hat, hat er sozusagen eine etwas größere Einheit verlegt und da ist das weitergegangen. Und der Patient oder die Patientin, ich weiß nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, ist verstorben.
Oh Gott.
Und ja,
das schlimmste denkbare Ergebnis.
Das heißt, wenn man das überträgt und man guckt sich das dann an, dann muss man sein Gehirn noch angeschaltet haben. Mhm. Und dann muss einem auffallen, dass hier Medikament mit einer täglichen Vergabe eingetragen ist oder mit einer vielleicht missverständlich auslegbaren Beschreibung, weil man da irgendwie Donnerstag reingeschrieben wurde, das nicht klar erkennbar war. Insofern das Thema Kommunikation und Übertragung von Kommunikation von einem Behandler auf den anderen oder Pflegenden auf den anderen ist von unglaublicher Bedeutung in unserem Beruf und ist der zentrale Moment, in dem Fehler gemacht werden.
Die Fortsetzung unseres spannenden Gesprächs gibt es dann in 14 Tagen am 26. Juni. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.